Einen wunderschönen guten Nachmittag wünsche ich euch. Sonst stehe ich hier und sage immer einen wunderschönen guten Morgen. Aber diesmal habe ich dann gedacht, das nicht zu sagen. Freue mich sehr, dass ihr zum zweiten Advent, zu dem Gottesdienst heute hier erschienen seid. Und wir wollen zusammen ruhig werden und Gott auf seine Art zu uns reden lassen. Ich hoffe, dass das ein schöner, feierlicher Gottesdienst wird. Besinnlich, aber auch, ja, uns herausfordert in einer guten Art und Weise, neu uns mit der Weihnachtsbotschaft auseinanderzusetzen. Heute an diesem Adventnachmittag habe ich mit euch eine Adventsreise vor, wo wir eine ganz besondere Person uns anschauen wollen. Und zwar, jetzt würden wahrscheinlich die meisten sagen, Jesus. Nein, ist es nicht. Natürlich ist es Jesus. Aber es ist eine Person, die Jesus sehr nahe stand. Und die Jesus wahrscheinlich kannte wie kein anderer. Maria. Und über Maria gäbe es so viel zu sagen, was heute Nachmittag nicht alles reinpassen wird. Weil sie von allen Menschen, die je auf dieser Welt gelebt haben, die war, die den prägendsten Einfluss auf Jesus hatte, von allen Menschen. Und Jesus natürlich auch auf sie. Und deshalb lade ich euch ein, heute Advent einmal durch die Augen von Maria zu sehen. Möchte mit uns zum Anfang gerne beten. Wem es möglich ist, der kann aufstehen und dass wir einfach unsere Herzen auch am Anfang vor Gott beugen. Herr Jesus, wir wollen heute Nachmittag an dieses große Wunder gedenken, dass du bereit warst, den Thron der Herrlichkeit hinter dir zu lassen, um einer von uns, ein Mensch zu werden, um uns ganz nah zu kommen und ganz besonders deiner eigenen leiblichen Mutter. Und wir danken dir, dass wir so viel dort aus deinem Wort entnehmen dürfen, was auch für uns heute wirklich von Bedeutung ist. Wir beten, hilf uns, dass wir zur Ruhe kommen, dass wir innerlich still werden und hören und dass es zu Begegnungen neu mit dir kommt, heute an diesem Nachmittag. Danke für Advent, danke für Weihnachten, danke für die Hoffnung, die du uns geschenkt hast unter Jesus, dass du eines Tages wiederkommen wirst. Amen. Amen. Heute Nachmittag, was haben wir vor? Ich habe vor, mit euch in 5 Stationen durch das Leben von Maria zu gehen, die alle in einer gewissen Hinsicht mit Advent in Verbindung stehen, aber nicht nur die Anfangsgeschichten, sondern 5 Kernstationen, die ich denke, die für Maria sehr wichtig waren. Dazwischen wollen wir Adventslieder singen und wir werden so ungefähr 90 Minuten in dieser Weihnachtsgeschichte unterwegs sein. Ich habe die Bibeltexte, denke ich, alle verteilt. Wir müssten genügend Leser dafür haben. Also vielleicht die, die es noch interessiert, einige von euch noch ein paar persönliche Worte. Einige von euch wissen es ja, Lenas Vater liegt im Sterben. Erstmal danke für alle, die mitbeten und auch diesen Weg mitgehen. Wir merken das auch, Lena ist gestern mit Paul noch hochgefahren nach Paderborn. Sie müssten jetzt auf dem Weg wieder zurück sein. Also sie hatte die Nacht bei ihrem Vater verbracht, Paul auch die halbe Nacht. Soweit ich sagen kann, soweit Lena sagte, hat sie den Eindruck, dass er sie nicht mehr erkannt hat, aber dass es gut war, dort zu sein und einfach diesen Moment zu haben. Da könnt ihr einfach beten für die ganze Familie. Es ist so, das wäre der seit 40 Jahren oder 45 Jahren in der Familie mit 50, 60 Leuten, wenn wir Weihnachten zusammenkommen, der erste Todesfall wieder, was wirklich wirklich auch eine besondere Gnade Gottes ist. Ja. Ansonsten auch noch ein Dankeschön an alle, die mit dem Adventchor am Donnerstag mitgeholfen haben. Ich freue mich da immer wieder drüber. Die Zeugnisse gefallen mir wirklich auch sehr, sehr gut. Es ist eine großartige Möglichkeit, das Evangelium zu Weihnachten weiterzugeben. Und ein Gruß von Arthur Schell, den habe ich gestern noch beim Penny getroffen, der ist aber mittlerweile auch wieder in der Schweiz. Okay, und wir haben heute so etwas wie eine kleine Premiere, denn wir haben heute ein besonderes Geschenk. Wir haben drei Geschwisterpärchen, die uns heute im Gesang begleiten werden und unterstützen werden und worauf wir uns freuen dürfen. Ein paar kennen wir, ich denke, die meisten kennen wir, müssten wahrscheinlich für die, die sonntags immer hier sind, die müssten alle kennen, Lydia und Elisabeth, unsere Thaisingers. Aber Anna ist heute hier und Katja ist gesund, da freuen wir uns. Jawohl, schön, dass ihr da seid und heute auch zum ersten Mal als Geschwisterpärchen dabei. Dann Helene und Pauline, auf euch freuen wir uns ganz besonders und wir wollen jetzt das erste Lied zusammen singen, ihr Lieben. Ich will mit euch heute Nachmittag einen ungewöhnlichen Weg gehen, den man normalerweise so nicht geht. Normalerweise, wenn man einen Weg durch die Bibel geht, dann geht man chronologisch vom Anfang zum Ende. Aber ich möchte mit euch vom Ende herkommen und zum Anfang gehen. Deswegen die Adventsreise, so habe ich es genannt, von Maria vom Kreuz zur Krippe. Warum den umgekehrten Weg und nicht den üblichen Weg vom Anfang? Wir wollen den Weg vom Kreuz zur Krippe gehen mit Maria, weil wir Weihnachten konsequent im Licht von Kreuz und Auferstehung lesen wollen und zeigen möchten, wie Maria rückblickend ihre ganze Geschichte durch die Brille von Ostern gesehen hat. Wir wollen bewusst nicht an einem süßlichen Krippenbild festhalten oder starten, sondern mit der ganzen Schwere von Leid und Schuld und Tod, um dann neu zu staunen, was es bedeutet, den gekreuzigten und Auferstandenen einmal als verletzliches Kind zu sehen. Und dadurch wird die Geburt Jesu nicht als einfaches, als sentimentale, isolierte, stille Nacht wahrgenommen. Aber warum gerade Maria? Warum ist Maria oder Marias Sicht auf Jesus so bedeutungsvoll und so einzigartig? Maria war die einzige Person, die bei Jesus, bei seinem Tod, bei seiner Geburt, bei seiner Auferstehung und ziemlich sicher auch bei seiner Himmelfahrt gegenwärtig war. Sie kannte Anfang und Ende. Sie war mit Jesus verbunden, wie es nur eine Mutter sein kann. Weil niemand Jesus näher stand als Maria. Niemand hat sein Leben mehr geprägt als sie. Niemand kannte ihn besser und liebte ihn mehr. Und kein anderer Mensch hatte einen höheren Preis für seine Geburt, sein Leben und seinen Tod zu zahlen, als sie. Marias eigenes Leben war nicht glücklich, friedlich, aber gesegnet. Es war herausfordernd, schmerzhaft und manchmal voller Trauer, weil sie die Mutter Jesu war, die Mutter unseres Erlösers. Wir wollen versuchen, Marias persönliche Adventreise einmal mitzugehen. Man könnte auch sagen, Marias eigene Erlösungsgeschichte. An 5 Stationen wollen wir in ihrem Leben fest oder anhalten, die alle mit Weihnachten verbunden sind. Aber von hinten wollen wir beginnen. Marias Auferstehungshoffnung, Marias durchbohrte Seele, Marias schmerzhafter Lernweg und Maria die Begnadete und zum Ende Marias unstille Nacht. Aber auch wenn wir mit Tod und Trauer und Auferstehung gleich beginnen wollen, wollen wir dennoch uns auch an die Fröhlichkeit von Weihnachten erinnern und in die Fröhlichkeit mit hineinnehmen lassen. Und das möchten wir mit dem nächsten Lied tun. Fröhliche Weihnacht überall. Dass ein jeder rühmen kann, Jesus kam für mich. Vielen Dank, ihr Lieben. Die Adventsreise. Marias Auferstehungshoffnung. Wir beginnen, wie gesagt, nicht mit der Geburt Jesu, sondern Jahrzehnte danach. Und zwar, wir beginnen am Ende von Marias Leben. Jahre nach Jesu Tod und Auferstehung. Und mit jedem Schritt reisen wir ein Stück zurück zu dem wichtigen Ereignis im Leben Jesu, so wie Maria sie gesehen und erlebt hat. Und wir starten mit Apostelgeschichte 1, 10 bis 14. Anna, ich glaube, das hast du, ne? Magst du nach vorne kommen? Ist das in Ordnung, oder? Ja?
Ja. Mhm. Während sie ihm nachschauten, standen plötzlich zwei weiß gekleidete Männer bei ihnen. Sie sagten: Männer aus Galiläa, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel? Jesus ist von euch fort in den Himmel geholt worden. Eines Tages wird er genauso wiederkommen, wie ihr ihn habt fortgehen sehen. Als das geschah, befanden sich die Apostel auf dem Ölberg, etwa einen Kilometer von Jerusalem entfernt. Nun kehrten sie zurück und gingen in den oberen Stock gelegenen Raum, in dem sie sich auch sonst aufhielten. Dort waren Petrus, Johannes, Jakobus, Andreas, Philippus, Thomas, Bartholomäus, Matthäus, Jakobus, Simon und Judas. Sie alle kamen regelmäßig zum Gebet zusammen, gemeinsam mit Maria, der Mutter von Jesus, einigen anderen Frauen und den Brüdern von Jesus.
Vielen Dank. Dankeschön. Staun immer wieder, weil wenn man Annas Geschichte kennt, einfach wie wir vor ein paar Jahren hier zusammen im Taufkurs saßen und wir alles noch mit Übersetzung machen mussten durch Emma und jetzt, wie sie hier steht und mit einem perfekten Deutsch, das im Prinzip, also wo man schon richtig hineinhören muss. Dankeschön, Anna. Beginnen wir am Ende von Marias Leben mit dem, was wir über die letzten Jahre und ihren Tod wissen. Da wissen wir nicht viel. Ist nicht leicht, darüber zu sprechen, denn es gibt da so gut wie keine absolut gesicherten Informationen und vieles beruht auf Überlieferungen und Traditionen, die besonders in unseren großen Kirchen eine ganz wichtige Rolle spielen. Das bedeutet aber nicht, dass alles, was dort über Maria gesagt wird, falsch ist. Vielmehr schweigt die Bibel selbst fast vollständig zu diesem Abschnitt ihres Lebens. Es gibt aber einen Vers, einen, in dem Maria nach der Auferstehung Jesu namentlich erwähnt wird. Apostelgeschichte 1, Vers 14. Dort wird uns berichtet, dass nach der Himmelfahrt Jesu und vor der Ausgießung des Heiligen Geistes zu Pfingsten die Jünger und einige Frauen, darunter Maria, die Mutter Jesu sowie seine Brüder, sich unablässig dem Gebet widmeten. Neben der Diskussion darüber, wie Maria gestorben ist und ob sie zum Himmel aufgenommen worden ist, gibt es auch die Diskussion, wo Maria vielleicht begraben worden sein könnte. Protestanten wie wir sind bei solchen Traditionen vorsichtig, wenn sie nicht in der Bibel zu finden sind. Aber egal, ob man an die Geschichten glaubt oder nicht, Sie lenken unsere Aufmerksamkeit auf eine Sache, bei der sich Protestanten, Katholiken und Orthodoxe einig sind. Die Auferstehung der Toten. Wie Marias Tod genau ablief, ist für uns nicht so wichtig wie die Tatsache, dass sie kurz vor ihrem Tod sicher daran geglaubt hat, dass sie ihren Sohn nach ihrem Tod wiedersehen wird. Eines der größten Geschenke, die uns Gott zu Weihnachten gemacht hat, ist die Hoffnung, dass der Tod verschlungen ist in den Sieg Jesu. Jedes Jahr Ende November feiern viele Kirchen einen besonderen Gottesdienst für alle, die in diesem Jahr einen geliebten Menschen verloren haben. Und wir wissen, dass Weihnachten selbst die Gefühle von Verlust und Trauer verstärken können. Und bei diesem Gottesdienst erinnert man sich daran, dass Weihnachten untrennbar mit Ostern verbunden ist. Das Kind, dessen Geburt wir feiern, würde eines Tages den Tod besiegen. Der kleine Jesus würde eines Tages einmal sagen: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Und ich denke, es wird uns nicht schwerfallen, diesen kleinen Schritt mitzugehen, dass Jesus sich auch nach seiner Auferstehung um seine Mutter persönlich gekümmert haben muss. So wie er es tat, als er am Kreuz hing. Eines seiner letzten Worte im Sterben, als er keine Kraft mehr hatte, galt seiner Mutter. Und auch wenn es die Bibel nicht explizit erwähnt, ist es nur logisch. Denn wenn einige von Jesu letzten Gedanken am Kreuz seiner Mutter galten, sollte ihr persönliches Wohl dann nicht noch viel mehr im Vordergrund stehen oder wichtig sein, nachdem er wieder auferstanden ist und am Herzen liegen. Es wäre unvernünftig zu denken, Jesus würde seine Mutter nach seiner Auferstehung ignorieren. Wenn er noch vom Kreuz herab zu ihr sprach. Vom Kreuz her sprach Jesus nur zu drei Menschen persönlich. Der reuige Schächer, der Jünger Johannes und seine Mutter. Und aus diesem Grund gehe ich davon aus, dass Jesus auch seiner Mutter persönlich begegnete. Nach seiner Auferstehung, auch wenn es die Schrift nicht explizit erwähnt. Aber Apostelgeschichte 1 scheint auch zu implizieren, dass Maria bei der Himmelfahrt anwesend war und ihn daher zumindest zu diesem Zeitpunkt hat sehen müssen. Maria hat den schrecklichen und traurigen Tod ihres Sohnes miterlebt. Und dann durfte sie mit Sicherheit die Freude erleben, Christus von den Toten auferstanden zu sehen. Das wurde ihr nicht vorenthalten. Aber dann, 40 Tage später, hat sie gesehen, wie er wieder fortging bei der Himmelfahrt. Nur diesmal ist der Abschied ein komplett anderer. Und wenn Maria, wie eine Überlieferung meint, mit etwa 60 Jahren verstarb, dann bedeutet das, dass sie nach dem Tod, der Kreuzigung und der Auferstehung Jesu und seiner Himmelfahrt ungefähr noch 15 Jahre lebte. Ich habe im Laufe meines Lebens einige Eltern gekannt, die ihre Kinder verloren haben und die sie zu Grabe tragen mussten. Und auch wir haben das dieses Jahr erlebt mit unserer lieben Lydia, die ihren Sohn Leo unverhofft am Anfang dieses Jahres
auf tragische Weise verlor. So ein Schmerz mag mit der Zeit nachlassen, aber das Gefühl des Verlustes, das wird für immer bleiben. Und auch Maria kannte diesen schmerzlichen Verlust ihres Sohnes. Und das gleich zweimal. Aber seine Auferstehung veränderte alles. Die Auferstehung ihres Sohnes hat Marias Trauer verändert in Hoffnung. Sie durfte die erste Mutter sein, die ihren geliebten Sohn durch eine Auferstehung wiederempfing. Die Erscheinung Jesu vor Maria nach seinem Tod muss alles verändert haben. Aber die Auferstehung ihres Sohnes, da können wir uns sicher sein, hat Marias Trauer für immer verändert. Denn dies gab ihr grundlegend neue Hoffnung. Maria hat sicherlich, so wie seine Jünger auch, seit der Himmelfahrt immer wieder von dieser Hoffnung geredet, zu anderen Menschen und gesagt, mein Sohn lebt und ich werde ihn bald wiedersehen. Diese Hoffnung konnte man ihr nicht mehr nehmen. Sie lag bombenfest in ihrer Seele. Nicht einmal ihr eigener Tod. Denn gerade dieser Tod würde diese Hoffnung Wirklichkeit werden lassen. Hast du schon darüber nachgedacht, wie du dieses Jahr mit Menschen über diese Hoffnung reden willst? Oder wie du es tun kannst? Marias innere Sicherheit, ihren Sohn eines Tages wiederzusehen, war eine unerschütterliche Hoffnung, weil sie nun die Brille von Ostern aus zu Weihnachten zurückblickte. Und an Weihnachten sollen wir die Hoffnung auf die Auferstehung feiern, so wie Maria. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, damit alle, die glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Das ist Auferstehungshoffnung, mit der Maria lebte, mit der wir auch zu Weihnachten rausgehen können und erzählen können und als Geschenk mit anderen teilen.
Die zweite Station. Marias durchbohrte Seele. Wer hat Lukas 2, die Verse 33 bis 35? Diana, das ist schön, dass du... Komm.
Josef und Maria staunten, als sie hörten, was Simeon über Jesus sagte. Simeon aber segnete sie und sagte zu Maria, dieses Kind wird von vielen in Israel abgelehnt werden und das wird ihren Untergang bedeuten. Für viele andere Menschen aber wird er die höchste Freude sein. Auf diese Weise wird an den Tag kommen, was viele im Innersten bewegt. Doch auch durch die Seele wird ein Schwert dringen.
Vielen Dank dir. Sehr schön. Danke. Im letzten Teil haben wir uns mit Maria beschäftigt, die ungefähr 60 Jahre alt war, als sie ihrem eigenen Tod gegenüberstand und darüber nachdachte, im Licht des Todes und der Auferstehung von ihrem eigenen Sohn. In diesem Teil gehen wir zurück in die Zeit, näher an das erste Weihnachtsfest, ungefähr 15 Jahre. Vor Marias Tod, an dem Tag, wo ihr Sohn starb. Es war der Tag, den wir heute Karfreitag nennen, als Maria am Fuße des Kreuzes stand. Jesus war zum Garten Gethsemane gegangen, um zu beten. Judas Iskariot, der Verräter unter seinen Jüngern, führte die Wachen genau dorthin, um ihn zu verhaften. In dieser Nacht wurde er von den religiösen Führern wegen Gotteslästerung angeklagt und verurteilt. Am nächsten Morgen wurde er den Wachen zum römischen Statthalter gebracht und wegen Anstiftung zum Aufstand gegen Rom angeklagt. Ein Verbrechen, das mit dem Tod bestraft wurde. Normalerweise durch Kreuzigung. Die Evangelien sagen uns nicht, wo Maria in dieser Nacht war. Aber wir wissen eins, sie war in Jerusalem. Wenn Jesus dein Sohn wäre und du erfahren würdest, dass er verhaftet worden ist, wo würdest du sein? Ob Maria nun in dieser Nacht im Haus des hohen Priesters war, schwer zu sagen. Aber sie war mit ziemlicher Sicherheit oder hoher Wahrscheinlichkeit dabei, als Jesus um 6 Uhr morgens vor dem römischen Statthalter Pontius Pilatus gebracht wurde. Maria muss wohl den Atem angehalten haben, als die Menge begann zu schreien: Kreuzigt ihn. Maria muss mit Entsetzen zugesehen haben. Wie ihr Sohn blutüberströmt dastand und gedemütigt wurde. Ein Teil der Kraft von Mel Gibsons Film Die Passion Christi lag in seiner Darstellung von Maria am Tag, als Jesus starb. Ich weiß nicht, wer ihn von euch gesehen hat, aber diese rumänische Schauspielerin Maya Morgenstern spielte die Rolle der Maria. Ich denke, sie hat sie gut eingefangen, so wie ich mir Maria an diesem Tag vorstelle. Sie zeigte Stärke für ihren Sohn, aber auch intensive Trauer lag in ihren Augen. Was diesen Film so fesselnd machte, war unter anderem das Leiden und den Tod Jesu durch die Augen der Mutter zu sehen. Johannes erzählte uns, dass Maria unter dem Kreuz stand, und Lukas beschreibt uns weinende Frauen auf dem Weg zum Kreuz. Maria sah zu, als sie die Nägel in seine Hände und Füße schlugen. Und obwohl wir uns Jesus oft vorstellen, vielleicht auf einem hohen Kreuz, dass er über der Menge steht, war es wohl eher so, dass die Römer ihre Opfer nur einen halben Meter über dem Boden kreuzigten. Maria konnte also die Brust ihres Sohnes berühren. Und ihre Blicke konnten sich treffen. Und Jesus konnte zu Maria sprechen. Und eines der letzten Worte Jesu am Kreuz gehörte der Sorge seiner Mutter. Maria stand stundenlang da und sah hilflos zu. Es war der längste Tag ihres Lebens. Woran hat Maria wohl gedacht, während sie stundenlang gewartet hat, gebetet hat, dass ihr Sohn doch endlich sterben möge und dieses Leiden ein Ende hat? Als sie versuchte, all dem irgendeinem Sinn zu geben, was da gerade geschah, hat sie mit hoher Wahrscheinlichkeit sich an die erste Weihnacht erinnert. An die Ereignisse der Tage kurz nach Jesu Geburt. Wie hätte Maria diesen schrecklichen Tag nicht an die Worte des einen alten Mannes mit verbinden können? Simeon, als Jesus zum ersten Mal in den Tempel gebracht wurde. Und Simeon nahm Jesus in seine Arme und sagte dann diese bedeutsamen Worte, was sie wahrscheinlich oft versucht hat zu verdrängen, aber nicht konnte. Und nun schlug es wie eine Bombe ein in ihre Seele. Und auch deine eigene Seele wird ein Schwert durchdringen. Als Jesus nun am Kreuz hing, seine Füße und Hände durchbohrt, verstand Maria endlich, was Simeon meinte. Ihre Seele wurde vom Schwert der Trauer durchbohrt, als man Jesu Hände und Füße mit Nägeln durchbohrte. Maria muss sich während dieser schrecklichen 6 Stunden an all diese Dinge erinnert haben. Warum? Warum kann ich das so sagen? Weil die kleinen Details rund um die Geburt Jesu nur ihren Weg in unsere Evangelien gefunden haben, wenn Maria sie weitergegeben hat. Sonst hätte sie nie einer erfahren. Und wenn sie diese Details an andere weitergab, dann muss das auch noch Jahre nach dem Tod und der Auferstehung ihres Sohnes gewesen sein. Mit anderen Worten, die Details des Weihnachtstages sind uns aus dem gleichen Grund überliefert worden, aus dem Maria sich am Kreuz an sie erinnert haben muss, weil sie von entscheidender Bedeutung waren. Für Maria machte das schreckliche Kreuz nur im Zusammenhang mit den Ereignissen rund um Weihnachten Sinn. Vor 33 Jahren hatte Simeon gesagt, dass Marias Seele durchbohrt werden würde. Und seine Worte bedeuten, dass Gott irgendwie wusste, dass Jesus gekreuzigt werden musste und dass er einen Plan hatte, um das Leiden Jesu zu nutzen. Hat Maria das alles verstanden in diesem Moment, als sie dort am Kreuz stand? Ich denke nicht, noch nicht ganz. Aber sie hat darüber nachgedacht. Wie hätte sie nicht darüber nachdenken können? Der Schlüssel zum Verständnis des Leidens und Sterbens ihres Sohnes lag in den Worten, die kurz nach seiner Geburt über ihn gesprochen wurden. Weihnachten, ein Fest der Schmerzen. Marias durchbohrte Seele macht deutlich, dass echter Glaube Weihnachten nicht von Leid und Schmerzen trennt, sondern Gott mitten hinein in unsere Wunden kommen lässt und gerade dort tröstet und trägt. Am Fuße des Kreuzes fügten sich für Maria die Puzzlestücke zusammen. Puzzlestücke der Geburt, Simons Schwertwort, die Engelsbotschaft, der Name Jesus, Gott rettet. Und so wird klar, Weihnachten ist nicht das schöne Gegenstück zu unserem Leid, sondern die Vorgeschichte zu Gottes Antwort auf unser Leid im Kreuz und in Auferstehung. Weihnachten kann ein Moment sein, deinen eigenen Schwertschmerz zu benennen. Was ist dein Schmerz, der in deiner Seele verankert ist? Deine Trauer, deine Enttäuschung, deine Krankheit, deine Schuld. Lass diesen Schmerz zu und mach ihn zu einem Gebet. Herr, lass mich wie Maria unter deinem Kreuz stehen, damit dein Leiden und deine Liebe meinen Schmerz berühren und verwandeln können. Ja, Weihnachten kann schmerzvoll sein. Und manchmal ist an Weihnachten der Schmerz am größten. Aber durch Jesu Tod und Auferstehung können es heilbringende Schmerzen werden. Das ist eines der großen Geschenke von Weihnachten. Im nächsten Lied wollen wir zusammen ausrufen, sehnsüchtig, o komm, du Morgenstern. Und darin singen wir auch die Bitte vertreib das Dunkel unserer Nacht. Dafür steht Weihnacht. Von Marias durchbohrter Seele wollen wir einen weiteren schmerzhaften Moment aus dem Leben von Maria uns anschauen, in dem sie etwas sehr schmerzhaft lernen musste. Marias schmerzhafter Lernweg, man hätte auch sagen können, Marias schmerzhafte Lektion. Wer hat Lukas 2, die Verse 21 bis 2? Liam, vielen Dank euch beiden, dass ihr mitmacht heute.
Und seine Eltern gingen alljährlich am Passafest nach Jerusalem. Und als er 12 Jahre alt war, gingen sie hinauf nach der Gewohnheit des Festes. Und als sie die Tage vollendet hatten, blieb bei ihrer Rückkehr der junge Jesus in Jerusalem zurück. Und seine Eltern wussten es nicht. Da sie aber meinten, er sei unter der Reisegesellschaft, kamen sie eine Tagesreise weit und suchten ihn unter den Verwandten und Bekannten. Und als sie ihn nicht fanden, kehrten sie nach Jerusalem zurück und suchten ihn. Und es geschah, dass sie ihn nach 3 Tagen im Tempel fanden, wie er inmitten der Lehrer saß und ihnen zuhörte. Und sie befragte. Alle aber, die ihn hörten, gerieten außer sich über sein Verständnis und seine Antworten. Und als sie ihn sahen, wurden sie bestürzt. Und seine Mutter sprach zu ihm, Kind, warum hast du das uns angetan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Und er sprach zu ihnen, was ist der Grund dafür, dass ihr mich gesucht habt? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Und sie verstanden das Wort nicht, das er zu ihnen redete. Und er ging mit ihnen hinab und kam nach Nazareth, und er war ihnen untertan. Und seine Mutter bewahrte all diese Worte in ihrem Herzen. Und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gunst bei Gott und Menschen.
Sehr schön. Dankeschön. Ja. Wir haben Maria bei ihrem Tod besucht. 15 Jahre davor am Kreuz. Jetzt gehen wir noch weiter zurück, näher an den Zeitpunkt von Jesu Geburt, aber noch nicht ganz. Maria ist jetzt in den 20ern. Sie und ihr Mann Josef haben einen 12-jährigen Sohn, Jesus, und gehen mit ihm zum Passafest nach Jerusalem. Die Geschichte ihrer Reise ist aus mehreren Gründen eine spannende und interessante Reise. Ein Grund ist, dass es die einzige Geschichte aus Jesu Kindheit ist, die wir in den Evangelien haben. Das ist alles. Es gibt keine anderen. Danach springen die Evangelien zu Jesus im Alter von 30 Jahren, mit Ausnahme dieser Geschichte. Ein weiterer Grund, warum diese Geschichte so wertvoll ist, ist, dass es das letzte Mal ist, dass wir Josef sehen und von ihm lesen. Danach hören wir nichts mehr. Die Wahrscheinlichkeit liegt nahe, dass Josef irgendwann zwischen diesem Ereignis und Jesu Auftreten in der Öffentlichkeit dazwischen verstarb. Und schließlich enthält diese Geschichte die ersten überlieferten Worte Jesu, die er gesprochen hat. Man höre und staune. Ein 12-Jähriger, in dessen Worte so viel liegt und sich darin offenbart. Da dies also die einzige Geschichte in Evangelien über die Kindheit Jesu ist, müssen wir uns fragen, warum gerade diese Geschichte? Warum hat Maria uns sie an die Apostel weitergegeben? Warum hat Lukas aus all den Geschichten, die er wahrscheinlich gehört hat, diese Geschichte auserwählt, diese Geschichte niedergeschrieben? Ich war mal damals mit meinem 3- oder 4-jährigen Bruder André, mit meiner Mutter und meiner Schwester auf der Weihnachtsstraße in Remscheid unterwegs. Ich selbst war 13 oder 14. Wir verloren meine Mutter und meine Schwester aus den Augen. Und so fingen wir an, auf diesen regen Weihnachtsbetriebshof dieser Einkaufsstraße sie zu suchen. Ich versuchte, Ruhe zu bewahren, aber ich merkte, wie mein kleiner Bruder immer unruhiger wurde, weil er schon in dem Alter spürte, wie verwirrt wir herumliefen. Ich weiß nicht mehr genau, wie lange es gedauert hat. Ich denke, circa eine halbe Stunde. Ich Und dann fanden wir uns. Ich werde den Ausdruck in den Augen meiner Mutter und ihrem Gesicht nicht vergessen. Wie sorgenvoll und erschrocken sie da stand, uns endlich gefunden zu haben. Ein Erlebnis, das auch ich nicht vergessen werde. Aber hier ist die Sache. Das waren nur 30 Minuten. Man schätzt, als Jesus mit Maria und Josef als Kind zum Passa nach Jerusalem kam, dass schätzungsweise 300.000 Leute in diese Stadt strömten. Es war eines der größten Feste, die man im Judentum feierte. Jeder Jude, jeder männliche Jude in der Nähe von Jerusalem sollte anwesend sein. Und als das Passafest vorbei war, machten sich Maria und Josef mit der ganzen Gemeinde aus Nazareth auf den Heimweg. Nach gut einem halben Tag kamen sie in ein Lager. Maria fragt Josef: Wo ist Jesus? Ich dachte, er ist bei dir. Können wir uns den verängstigten, sorgenvollen Schrei von Maria vorstellen? Auch wenn er nur innerlich war? Sie hatte gerade ihren Sohn verloren, den Messias, den Sohn Gottes. Josef und Maria eilten so schnell sie konnten nach Jerusalem. Ihre Panik wuchs, als sie die Stadt absuchten. Nicht nur 10 Minuten, sondern ganze 3 Tage. Sie gingen von Haus zu Haus, er war nicht da. Sie gingen zu allen, die sie kannten, er war nicht da. Sie suchten unter den Kranken und Verletzten, er war nicht da. Können wir anfangen, ein wenig nachzuempfinden, was Maria durchgemacht haben muss? Vielleicht verstehen wir jetzt besser, warum diese Geschichte für den Rest ihres Lebens sie immer wieder erzählte. Lukas erzählt uns, dass Maria und Josef, als sie Jesus schließlich im Tempel fanden, bestürzt, überrascht waren. Es bedeutet, dass sie sprachlos waren. Jesus, das kann doch nicht dein Ernst sein. Warum hast du nicht versucht, uns zu finden? Im selben Vers sagt Maria: Kind, warum hast du uns das angetan? Sieh mal, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Lukas benutzt hier das griechische Wort ordinao. Und er benutzt es noch einmal. Und zwar in der Geschichte vom reichen Mann und dem armen Lazarus. Um die Qualen des Reichen im Totenreich zu beschreiben. Als Maria also sagte, sie und Josef seien voller Schmerzen gewesen, meinte sie damit die überwältigende Trauer, aber bildlich ausgedrückt sagte sie: Jesus, du hast uns durch die Hölle gehen lassen. Und deshalb erinnerte sich Maria an diese Episode. Es war einer der traumatischsten Momente in der Zeit als Mutter. 3 Tage lang wusste sie nicht, was mit ihrem Sohn war. 3 Tage voller Trauer. Und auch dieser kleine Hinweis von Maria, dass sie dieses Ereignis mit seinen 3 Tagen im Grab verbunden hat, ist sehr wahrscheinlich und von höchster Bedeutung. Der 3. Tag steht für den Moment, in dem Dunkelheit zu Licht wird. In dem unser Schmerz, unsere Qualen, unsere Ängste überwunden werden. Und wir wieder Hoffnung spüren können. Als Josef und Maria endlich im Tempel Jesus fanden, meinte Maria zu ihm: Dein Vater und ich haben dich mit großen Schmerzen gesucht. Und dann hörte sie zum ersten Mal, oder wir hören zum ersten Mal überlieferte Worte von Jesus. Warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem Haus meines Vaters sein muss? Achten wir bewusst auf den Wortwechsel. Maria sagt, dein Vater und ich haben dich gesucht. Und Jesus antwortet, ich muss in dem Haus meines Vaters sein. Manche glauben, dass Jesus hier im Alter von 12 Jahren erkannte, dass Gott in einem tieferen Sinn sein Vater war, als es Josef je sein würde und könnte. Das war der Moment, wo Maria und auch Josef beginnen mussten zu verstehen, dass Jesus ab jetzt einen ganz anderen Weg hat. Und dass sie anfangen müssen, auf ihn zu hören. Sie mussten lernen, dass sich jetzt etwas verändert hat. Denn Jesus wusste im Gegensatz zu ihnen, zu seinen irdischen Eltern, wo sein Platz war. Und auch in diesem Teil der Adventsgeschichte von Maria fing Maria an, Jesu Worte tiefe Bedeutung zuzuordnen und sie im Herzen zu bewahren. Sie erkennt, Jesus ist Gottes Sohn in einzigartiger Weise. Und so schließt die Geschichte mit den Worten. Und seine Mutter bewahrte alle diese Worte in ihren Herzen. An Weihnachten feiern wir nicht nur die Hoffnung auf Auferstehung, das Geschenk der Erlösung und das Kreuz, sondern auch die Geburt von dem, der gekommen ist, um uns zu lehren, wer er ist und wie bedeutungsvoll seine Worte sind. Die Worte von Jesus, dem 12-jährigen Sohn Marias, haben die Leute ihn tief beeindruckt, die im Tempel ihn hörten. Und seine Worte sind auch heute noch Gottes Geschenk an uns, die uns heute noch bewegen, verblüffen, beeindrucken sollten. Marias Weg mit Jesus war hier alles andere als still. Es war voller Angst, Suchen und Fragen und schmerzlicher Lernschritte. Aber genau durch diesen Schmerz hindurch führt Gott sie zu einer tieferen Freude, als sie beginnt zu begreifen, wer ihr Sohn wirklich ist. Wenn wir gleich O du Fröhliche singen, dann nicht, weil wir meinen, unser Leben sei schmerzfrei an Weihnachten, sondern weil mitten in unserer suchenden, ängstlichen Zeit und in unseren suchenden und ängstlichen Wegen derselbe Christus da ist, wie damals bei Maria. O du Fröhliche, wollen wir singen zusammen. Maria, die Begnadete. Wer hat Lukas 1, die Verse 26 bis 33?
Im 6. Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt von Galiläa mit Namen Nazareth gesandt, zu einer Jungfrau, die einem Mann namens Josef aus dem Haus Davids verlobt war. Und der Name der Jungfrau war Maria. Und er kam zu ihr hinein und sprach, sei gegrüßt, Begnadigte, der Herr ist mit dir. Sie aber wurde bestürzt über das Wort und überlegte, was für ein Gruß dies sei. Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Dieser wird groß sein und Sohn vom Höchsten genannt werden. Und der Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters Davids geben. und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit, und seines Königstums wird kein Ende sein.
In diesem vierten Teil gehen wir noch weiter zurück in Marias Leben, sogar noch vor die Geburt von Jesus. Maria ist jetzt 13 oder 14 Jahre alt und lebt in ihrem Heimatdorf oder Heimatstadt, dem kleinen Dorf Nazareth. Nazareth war so unbedeutend, dass es auf den Karten des ersten Jahrhunderts nicht einmal verzeichnet war. In diesem Dorf war Maria ganz unten in der jüdischen Gesellschaft. Sie war ein Bauernmädchen, ohne jede Bedeutung für das eigene Volk. Aber diesem Mädchen erscheint der Engel Gabriel und verkündet ihr, dass sie den lang ersehnten messianischen König zur Welt bringen würde. Wir nennen dieses Ereignis die Ankündigung der Geburt Jesu. Es ist eine großartige Geschichte, nicht nur wegen dem, was sie uns über Maria erzählt, sondern auch wegen dem, was sie uns über Gott und Gottes Wege lehrt. Warum Maria? Gabriel hat Gottes Entschluss, warum Maria, nicht erklärt. Aber Maria hat Gottes Handeln für uns in ihren Lobpreisworten interpretiert, die sie kurz nach der Entdeckung ihrer Schwangerschaft gesungen hat. Das passierte, als Maria die ersten 3 Monate ihrer Schwangerschaft bei ihrer älteren Cousine Elisabeth verbrachte. Sobald Elisabeth sie sah, spürte sie, wie ihr eigenes Baby, das später als Johannes der Täufer bekannt werden sollte, in ihrem Bauch hüpfte. Elisabeth sagte zu Maria: Du bist gesegnet unter den Frauen. Und als Maria diese Worte hörte, brach sie in einen Lobpreis aus und sprach: Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist hat gejubelt über Gott, meinen Retter. Denn er hat hingeblickt auf die Niedrigkeit seiner Magd. Denn siehe, von nun an werden mich glückselig preisen alle Geschlechter. Warum hat Gott Maria erwählt? Weil Gott es liebt, auf die Geringsten zu schauen. Er liebt es, sie hochzuheben und zu erheben. Und Maria glaubte, dass Gott sie gerade deswegen auserwählt hatte, weil sie nicht von edler Geburt war. Ihre Qualifikationen waren, dass sie demütig war, ein Herz für Gott hatte und bereit war, sich ganz Gott hinzugeben. Gott wählt die Demütigen, die Unwahrscheinlichen, die Niedrigen. Gott erwählte den alten Abraham und die alte Sarah, um das auserwählte Volk Israel hervorzubringen. Er hatte Mose, einen Gesetzlosen, einen Mann, der stotterte und Schafe hütete, auserwählt, um der Gesetzgeber und Befreier Israels zu sein. Er hat David, den Hirtenjungen, den jüngsten und magersten der Söhne Isais, ausgewählt, um Israels größter König zu werden. Und er hat Maria, ein Bauernmädchen aus Nazareth, auserwählt, um den Messias zu gebären. Den, der sich am meisten von allen demütigte, der seinen Thron verließ, um Mensch zu werden und als Mensch zu sterben. Und auch dieser vierte Teil spricht von Advent, denn er spricht von dem Geschenk der Demut Gottes, der Bereitschaft, Mensch zu werden und der Gnade, die er den Gedemütigten oder Demütigen schenkt. Gott wählt und nutzt die Demütigen. Und wenn wir uns vor Gott demütigen können und vertrauen können, dann wird er uns zu seiner Zeit erheben. Das Geschenk von Weihnachten ist das Geschenk der Gnade. Maria, die Begnadigte, die in Jesus Fleisch geworden ist. Gottes Angebot der Liebe und Barmherzigkeit, des Lebens an Sünder, die es nicht verdienen. Und sobald wir Gnade empfangen und etwas von dieser Gnade erkennen, sollten wir sie weitergeben. Deshalb ist Weihnachten eine wunderbare Zeit, um zu lernen, anderen das zu geben, was sie nicht verdienen. Freundlichkeit, Barmherzigkeit, Liebe, in der Hoffnung, dass auch sie eines Tages mit uns zusammen Jesus folgen. Maria, die Begnadigte, ist das einfache arme Bauernmädchen aus einem vergessenen Dorf, aber nicht vergessen bei Gott, erwählt von Gott. Und in ihr sehen wir Gott nicht, Gott geht nicht den Weg der Größe von oben, sondern den Weg der freiwilligen Armut und Demut. Der, den sie im Leib trägt, ist der, von dem wir singen. Gott wurde arm für uns. Der König, der seinen Thron verließ, um in unsere Niedrigkeit zu kommen und uns in unsere Armut reich zu machen. Gott wurde arm für uns. Ich rufe euch wieder nach vorne. Wir sind am letzten Punkt. Marias unstille Nacht. Wer hat Lukas 2, 1 bis 7? Lukas, das passt ja.
Es geschah aber in jeden Tagen, dass eine Verordnung von Kaiser Augustus ausging, den ganzen Erdenkreis einzuschreiben. Diese Einschreibung geschah als erste, als Quirinus Statthalter von Syrien war. Und alle gingen hin, um sich einzuschreiben zu lassen, ein jeder in seiner Vaterstadt. Es ging aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa, die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus und Geschlecht Davids war, um sich einschreiben zu lassen, mit Maria, seiner Verlobten, die schwanger war. Und es geschah, als sie dort waren, wurden ihre Tage erfüllt, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren erstgeborenen Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Raum für sie war.
Dankeschön. Lukas erzählt uns, dass Kaiser Augustus von Rom eine Volkszählung angeordnet hat und dass jeder in den Heimatort seines Familienoberhaupts zurückkehren sollte. Maria und Josef lebten in Nazareth, aber Josefs Heimatort, wo seine Familie herkam, war Bethlehem. Den römischen Behörden war es egal, dass Maria im 9. Monat schwanger war. Sie und Josef mussten die 130 bis 145 Kilometer lange Reise von Nazareth nach Bethlehem machen, was für eine schwangere Frau zu Fuß vielleicht 9 bis 10 Tage gedauert hat. Wenn Maria wie jede andere werdende Mutter war, war sie sicherlich erschöpft, ängstlich, wahrscheinlich sogar voller Furcht. Und dann waren da noch die Fragen, die ihr durch den Kopf gingen. Wo werden wir unterkommen? Wer wird bei der Geburt helfen? Wird mein Kind überhaupt überleben? Zu Marias Zeiten gab es kaum etwas, was die Schmerzen der Geburt lindern konnte, außer dem Trost ihrer Mutter, ihrer engen Freunde und einer guten Hebamme. Und Maria hatte geplant, ihr Kind zu Hause zur Welt zu bringen, wahrscheinlich in einem Zimmer, das vielleicht an das Haus ihrer Eltern angebaut war. Es ist nicht schwer, sich Marias Enttäuschung vorzustellen, als sie gezwungen war, nach Bethlehem zu reisen, um ihr Kind ohne all dies zur Welt zu bringen. Und die Enttäuschung wurde noch größer, als sie in Bethlehem ankam. Als die Zeit gekommen war, da sie ihr Kind gebären sollte, ihren ersten Sohn wickelte sie ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Platz für sie war. Lukas sagt uns nicht direkt, dass Maria in einem Stall mit Schafen und Ziegen war, wo das Vieh mähte. Er sagt uns aber, dass es eine Krippe war, also ein Futtertrog für Tiere. Nach frühen kirchlichen Traditionen befand sich so ein Futtertrog in einem Stall, in einer Höhle oder unter einem Haus. Damals brachten die Leute ihre Schafe oft am Ende des Tages mit herein ins Haus und ließen ihre Esel über Nacht dort, damit sie versorgt wurden. Stellen wir also uns den Ort von Maria und die Geburt von Jesus vor wie ein Parkhaus im ersten Jahrhundert. Was die stille Nacht angeht, so wird davon in der Bibel nichts erwähnt. Es muss laut gewesen sein. Nicht nur wegen der Esel, sondern auch wegen des Lärms und der Schreie, die eine Geburt mit sich bringt. Gott hatte Maria auserwählt, mit der wichtigsten Aufgabe betraut, die ein Mensch jemals haben konnte. Ihr Kind war der König der Könige. Sie befand sich mitten in dem bedeutendsten Ereignis, das Gott in der Geschichte der Menschheit je vollbringen würde. Und trotzdem, Maria musste dieses Kind unter Tieren zur Welt bringen, an einem Ort, an dem sie nicht wollte. Gott verspricht nicht, dass unser Leben einfach werden wird, dass alles ruhig und rosig sein wird. Gott verspricht, dass er inmitten von Tierkot und Lärm und Enttäuschung am Werk ist. Und wenn in der Welt alles ruhig und rosig wäre, wäre Weihnachten dann überhaupt nötig gewesen? Weihnachten, ihr Lieben, kam doch, weil diese Welt kaputt ist. Wir kämpfen mit Sünde und mit Tragödien, die uns immer wieder heimsuchen. Für Maria war es keine stille Nacht, aber sie wusste, dass das Wichtigste passierte, dass Gott dabei war, diese Welt zu verändern, mit dem Baby, das sie zur Welt bringen durfte. Und aus der Weihnachtsgeschichte lernen wir, dass denen, die Gott Auserwählten gesegnet hat, kein Leben ohne Widrigkeiten versprochen wird, sondern dass sich die Widrigkeiten am Ende lohnen werden, weil Gott durch sie wirkt. Es war sicher keine stille Nacht. Aber vielleicht gab es doch einen Moment, nachdem die Hirten gegangen waren, Josef eingeschlafen war und Maria ihr Kind an ihre Brust legte. Als sie ihn schließlich an ihr Herz drücken konnte, fand sie trotz aller Enttäuschung, trotz aller Erschöpfung, trotz aller Dunkelheit und Schmerzen einen Frieden, eine Freude, eine Liebe, die sie noch nie zuvor erlebt hatte. Und in diesem Moment war es für eine kurze Zeit alles ruhig und klar. Wenn wir wie Maria Christus nah an unserem Herzen halten, können auch wir bei allem Schmerz und Sorgen doch eine stille Nacht entdecken. Marias Reise vom Kreuz zur Krippe fordert uns heraus. Maria hat ihre Geschichte erzählt. Ihre Erlösungsgeschichte. Ihre Adventsgeschichte. Sie hat sie mit allen Menschen danach geteilt. Und so steht für uns alle am Ende die Herausforderung unserer eigenen persönlichen Erlösungsgeschichte. Unsere eigene Adventsreise. Was ist unsere persönliche Erlösungsgeschichte, von der Gott will, dass du sie weitererzählst? Wie Maria ihre. Wir sollten eine persönliche Geschichte haben. Hast du eine? Das ist Voraussetzung, um so eine Geschichte erzählen zu können. Und wenn nicht, dann geh nicht einfach fort. Lass sie dir schenken, indem du Jesus begegnest und ihn erkennst als den, der in Wahrheit ist. Wir sollten eine persönliche Erlösungsgeschichte haben. Einen Weg, den Gott mit uns ganz persönlich gegangen ist. Von dem sollten wir erzählen. Weihnachten ist eine gute Zeit, diese Geschichte, deine Geschichte, weiterzuerzählen. Und vielleicht schenkt es Gott dieses Weihnachten. Halten wir Augen und Ohren und Herz offen. Ich bin sicher, Menschen wollen es hören, so wie wir Marias Geschichte hören wollten. Zum Abschluss wollen wir Gott anbeten für das, was er uns in Jesus geschenkt hat. Herbei, o ihr Gläubigen, lasset uns anbeten. Wenn wir dazu vielleicht mal alle zusammen aufstehen, dass wir